Moin, herzlich willkommen zu Doigs Erben, deinem Wrestling-Podcast. Ich begrüße euch. Mein Name ist Daniel, ich bin euer Moderator und meine heutigen Gäste sind natürlich wieder Nico und Flo. Flo, hello, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Ich stehe momentan früh auf, arbeitsbedingt, muss ich aufstehen und bin dadurch auch früh zu Hause. Was ziemlich gut ist, weil dadurch konnte ich heute oder gerade eben nochmal das Hell in a Cell Match gucken. Ja, wir gehen dann ja gleich schon mal drauf ein.
Und Nico.
Grüß Gott.
Schön, da wir jetzt alle beisammen sind, können wir gemeinsam auf den letztwöchigen Pay-Per-View, das letztwöchige Premium-Live-Event zurückblicken. Das war nämlich Bad Blood. Und dieses fand am Samstag statt und hat einiges zu bieten gehabt. Das werden wir zusammen durchgehen. Und wir starten, würde ich sagen, direkt rein. Denn es begann mit dem Hell in a Cell Match.
Zwischen CM Punk. Da ist ja eine Lüge. Es begann mit America the Beautiful.
Ach, Florian.
Florians Favorite.
Song.
Florian, wieder mit diesem richtig sinnvollen Einschieben, wenn ich mein Intro machen möchte.
Gern geschehen.
So, die Show begann mit einem Hell in a Cell Match zwischen CM Punk und Drew McIntyre. Es war das dritte dieser Rivalität, das Ende der Trilogie sozusagen. Und Flo hat ja schon anklingen lassen, dass er sich das Match noch einmal angeguckt hat. Nico hat das Event gar nicht geguckt, deshalb kann sich Nico jetzt gar nicht hervorheben, den Expertenstatus raushängen zu lassen.
Und für dieses Match. Ich habe Ahnung von der generellen Entwicklung und von Wrestling-Historie, was euch halt abhanden geht, dauerhaft, immer.
Gut, immer und Flo darf jetzt uns mal bitte einmal das Match analysieren und vielleicht sagen, was ihm gut gefallen hat, was ihm nicht gut gefallen hat und was er vielleicht sich hätte gewünscht. Schieß mal los.
Ja, also ich habe erstmal mir Notizen gemacht, weil es ist ganz schön viel passiert. Es sind sehr viele brutale Dinge passiert und es sind auch nicht alle Dinge so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Also waren ein, zwei kleine Botches drin. Ich hoffe, dass sie nicht allzu große Verletzungen, wobei, wenn ich mir Drew McIntyre Kopf angucke, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall begann es erstmal mit einem klassischen Staredown, dann gibt es erstmal ein bisschen Wurmgeprawle. Das erste Mal fliegt dann McIntyre gegen den Käfig und ja, dann gibt es auch schon die erste etwas brutale Aktion, dass Drew McIntyre den Kopf von CM Punk mit seinem Fuß schön auf die Treppe tritt, so dass er ein bisschen Kopfschmerzen bekommt, sag ich mal. Dann gibt's direkt den Maulschlüssel, der etwas öfter genutzt wird in diesem Match. Der wird dann dazu genutzt, um die Stirn schön zum Bleeden zu bringen.
Nico, hast gerade gehört, wie Flo sein handwerkliches Wissen hat raushängen lassen. Der Maulschlüssel, ja.
Hab ich noch nie gehört, aber ja, gut. Ja, Daniel, du hast aber keine Ahnung, oder?
Ja, also Maulschlüssel kennt man jetzt schon. Also Flo wollte angeben, aber Maulschlüssel kennt man.
Ja, das sollte man schon erwähnen, weil irgendwo ein Werkzeug, damit kann ja kein Mensch was anfangen. So. Dann hat Drew McIntyre ein Bein vom Tisch abgemacht. Aber, wie es so oft ist, wird es gegen ihn verwendet, weil er fliegt erstmal mit einem Drop, mit seinem Kopf, befördert Drew McIntyres Kopf auf den Tisch, so dass Punk dann die Kontrolle hat. Er wirkt dann so ein bisschen mit diesem Bein für McIntyre und haut nochmal schön auf den Kopf obendrauf. Dann wird McIntyre paar Mal auf den liegenden, der Tisch liegt auf dem Ring. Also steht nicht ganz normal, sondern liegt einfach da. Und er wird dann paar Mal draufgeworfen von Punk mit dem Rücken. Dann bekommt Punk den ersten Claymore ab, aber außerhalb des Rings. Punk fliegt dann auch mit dem Kopf zuerst gegen den Käfig. Dadurch sehen wir das erste Blut von Punk, der schon dann gut strömt. Punk wird nochmal auf die Treppe schön gestompt anschließend. Also war im Prinzip ein Curbstomp, nur dass Punk nicht den Kopf oben hatte, sondern weiterhin drauf liegen hatte auf der Treppe. Dann kommt Punk aber zurück mit dem Werkzeugkoffer, schlägt paar Mal McIntyre gegen den Kopf und dann gibt's auch schon den ersten kleinen Botch, den ich gesehen habe. Punk möchte mit dem Werkzeugkoffer vom obersten Seil auf McIntyre draufspringen, aber er lässt den Koffer fallen.
Hat er?
Er hat zuerst den Koffer fallen lassen und muss dann runtergehen und McIntyre nochmal schlagen. Und dann ist er auf die andere Seite gegangen und dann hat er McIntyre schön mit dem Werkzeugkoffer getroffen, auf den Kopf, und dadurch gab es diesen riesen Cut, der, glaube ich, mit 12 Stichen oder sowas genäht werden musste. Das sah nicht gut aus im Nachhinein. Dann gibt es den...
Das sah auch schon im Match nicht gut aus.
Nee. Dann gibt es den ersten GTS, aber McIntyre rollt sich raus. Dann gibt es einen Claymore Kickout. Dann gibt es einen Sharpshooter von Punk. Dann kommt aber McIntyre mit dem Maulschlüssel zurück, schlägt ein paar Mal auf Punk drauf. Dann gibt es einen Schlagabtausch wieder. Dann gibt es einen Suplex durch den Tisch, der außerhalb aufgebaut wurde, von McIntyre gegen Punk. McIntyre kriegt dann die Treppe nicht in den Ring. Das sah auch geil aus.
Ja, aber ich glaube, das war sogar kein Botch. Ich glaube, das war geplant, sozusagen, hat seine Erschöpfung gesellt damit.
Ja, ich glaube auch. Dann hat er die am Ende einfach reingeschoben. Zuerst hat er es probiert, oben drüber zu werfen, hat es aber nicht hinbekommen. Dann gibt es einen GTS. Da gibt es dann einen Kickout. Dann gibt es einen White Noise, schön von Sheamus geklaut, auf die Treppe. Der sah brutal aus.
Ja, der war nice.
Danach gibt es einen Anaconda Vice. Aber Punk rettet sich wieder mit dem Maulschlüssel. Also irgendwie hatten die es mit dem Maulschlüssel, indem er ein paar Mal auf McIntyres Kopf draufhaut.
Der Maulschlüssel ist der Sledgehammer von Sledgehammer bei Triple H ist Maulschlüssel bei CM Punk, würde ich sagen.
Sieht so aus, ja. Dann fleht McIntyre Punk an, bitte aufzuhören. Und Punk kommt dann näher. Und was macht für McIntyre? Low Blow. Dadurch kriegt McIntyre wieder die Oberhand, holt einen Sack raus unterm Ring. Und was ist da drin? Da sind diese Kugeln vom Armbändchen drin. Von CM Punks Armbändchen. Zwar ein bisschen viele Armbändchen wahrscheinlich, aber so hunderte Kugeln streut er dann über Punk drüber. Schön das FU wie... wie heißt es da?
John Cena. Kommentator.
Egal.
John Cena.
Nee, Kommentator. Ich habe den Namen vergessen. Egal.
Aber der hatte auch mal, John Cena hatte auch mal den FU.
Ja. Ja. Egal. Dann
hat er
ja
immer noch, hat er nur umbenannt.
Dann gibt's, dann soll's den Claymore geben von Drew McIntyre gegen CM Punk. Was macht McIntyre? Oder Punk geht zur Seite und McIntyre fliegt auf die Treppe mit dem Rücken. Aber nicht gerade auf die Treppe, sondern schön auf die Kante.
Das war so böse. Alter, stellt euch vor, ihr fliegt in voller Geschwindigkeit im Sprung auf diese Kante, Alter. Oh, ich hab selbst einen Schmerz bekommen, ey.
Das ist aber zusehen schon böse. Ja,
hat man. Alter, das war nicht geil.
Ja, das war richtig geil. Dann kommt Punk dadurch wieder zurück. Schön nochmal die Kugeln aufgesammelt. In McIntyres Mund und dann Kette um CM Punks Knie, GTS, 1, 2, 3, das war's. Punk gewinnt die Fehde und überlebt die Hölle.
Top-Match. Ich hatte vorher gesagt, das wird das Match of the Night. Ich muss mir noch eine Meinung bilden, wenn wir die anderen Matches durchgehen, ob es das wirklich war. Aber CM Punk hat über eine halbe Stunde durchgehalten. Das war ein richtig starkes Match.
Also das war mit Abstand das Match of the Night und das war das Problem, dass das ganz am Anfang war.
Ja,
und aber dadurch die anderen Matches runtergezogen hat.
Ah.
Weil das so geil war, fand ich.
Ja, spannend. Weiß ich nicht.
Dadurch haben die anderen Matches einfach so billig gewirkt.
So. Ah, das hätten die auch so. Das ist, glaube ich, egal. Wieso der Main Event nachher der Main Event war, können wir nachher noch drauf zu sprechen
kommen. Ja, das verstehe ich auch, ja. Wegen einer Sache.
Ja.
Aber an sich, so brutal wie das Match war und dass das eine halbe Stunde ging,
yes,
hätte das Main Event sein müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Das wäre es auch ohne die Sache nicht gewesen.
Ja.
Auch ohne die Sache am Ende wäre der Opener nicht der Main Event gewesen.
Da stimme ich dir zu.
Die Bloodline steht im Main Event.
Da stimme ich dir zu, aber es hat die ganzen anderen Matches versaut. Aus meiner Sicht.
Das sehe ich nicht so.
Das sehe ich auch nicht so. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht geguckt, aber ich habe noch nie ein Event gesehen, wo das so war. Ich meine, im Endeffekt, die anderen Matches müssen dann halt auch liefern. Und wenn ich mir die Bewertungen angucke, dann haben sie nicht geliefert.
Nee, keins kam annähernd
an. Ja, das hat keins geliefert. Das liegt aber nicht am Hell in a Cell Match. Das liegt daran, dass die Wrestler es nicht auf die Kette bekommen.
CM Punk Schuldstruktur eine Mitschuld.
CM Punk hat es auf die Kette bekommen. Und zwar nicht nur, weil er sich die Kette um das Knie gebunden hat, sondern auch, weil er den Sieg erringen konnte. Und nachher war er so fertig, dass er mit einem Sauerstoff-Beatmungsgerät beatmet werden musste.
Ich möchte einfach nur mal kurz die Cage-Match-Wertung der nächsten Matches erwähnen oder aller Matches. Der Opener hatte 9,39 laut Cage-Match. Die anderen dann 5,41, 6,08, 3,39 und 6,46. Wenn das sind 3 Sterne oder weniger. Da kann ich der Struktur keinen Vorwurf machen. Wenn das jetzt alles mindestens 4 Sterne gewesen wären zumindest. Und man dann sagt, die anderen Matches sind untergegangen oder haben nicht das ausgelöst, dann verstehe ich das. Aber wenn die Wrestler es in ihren Matches nicht hinbekommen, dann kann ich noch nicht den Vorwurf an die Struktur geben, wenn wir hier eine 3,39 als Titelmatch bei den Frauen haben.
Ja, 3,39, das lag aber nicht am Match an sich, das lag an etwas anderem.
Ja, dann hat man es aber da trotzdem von was auch immer her nicht hinbekommen, aber dann hat es trotzdem nichts mit der Struktur zu tun. Denn wenn alle eine 9,39 wresteln, dann sagst du das nämlich nicht.
Das stimmt.
Denk an NXT Takeovers von früher. Da hat nämlich jedes Match so geliefert und da war es egal, ob der Opener so stark war oder
nicht. Aber der Unterschied ist, dass das Match so brutal war und so intensiv, dass die anderen Matches drunter gelitten haben.
Du sagst ja immer nur, es hat gelitten, aber was hat denn da gelitten?
Man war einfach, die anderen haben sich einfach nicht mehr so glaubwürdig für mich angefühlt. So, ja, komm, die kriegen da jetzt so 1, 2 kleine Moves ab. Das tut ja nicht so wirklich weh. Also wenn ich mir die Scheiße davor angeschaut habe.
Sorry, Flo, nee, das ist Flo, die Scheiße. Flo, erstmal.
Ich habe gesagt, wenn ich mir die Scheiße, die sich da gegeben haben, vorher angeguckt habe, eine halbe Stunde vorher, dann ist das ein Witz dagegen.
Nee.
Und dadurch, finde ich, haben die anderen Matches drunter gelitten.
Nee, das haben die nicht, weil dieses Match war die größte Rivalität, die wir in diesem Jahr haben. Und die sollen sich richtig aufs Maul geben. Und die anderen Matches waren einfach nur Wrestling-Matches also was heißt einfach nur Wrestling-Matches?
Das auch ja, genau, reden. Das hat sich so
angefühlt. Ja, aber Florian, das ist eine Kunstform. Wrestling geht ja nicht darum, möglichst realistisch zu sein oder dass es um viel Blut
Nein.
geht. Wenn du den Anspruch daran hast, da war jetzt etwas blutig, der Rest ist jetzt unrealistisch, da gucke ich doch auch kein Wrestling mehr, wenn ich UFC-Fan bin. Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich muss da jedes Match für sich wahrnehmen. Ich verstehe total, wenn man sagt, okay, man hatte ein intensives Match, das nächste Match ist die Crowd ein bisschen tot, weil sie erschöpft ist und sie braucht wieder Kraft, quasi mitjubeln zu können. D- Deshalb hat man wahrscheinlich auch das Filler-Match gehabt. Aber das sehe ich hier absolut nicht. Also, dass dann ein Main-Event oder ein Women's-Title-Match darunter leiden hätte können. Die hätten einfach selbst ihren Scheiß zusammenkriegen müssen.
Sehe ich genauso.
Okay, gut. Ich glaube, das führt hier zu nichts. Wir machen mal weiter.
Nur weil es heißt, es führt zu nichts.
Ja, ich beharre ja weiterhin auf meinen Standpunkt. Ihr beharrt ja weiterhin auf euren Standpunkt. Das ist gut.
Gut, wir kommen zum Match Nummer 2 und das ging um die WWE Women's Championship. Auf der SmackDown-Seite hatten wir natürlich die schöne Fehde, die sich ergeben hat. Nia Jax und Bayley trafen aufeinander. Bayley ja unsere letzte WWE Women's Champion. Und die Frage ist, konnte sie sich den Titel zurückholen oder konnte Nia Jax verteidigen? Dies ist so zu beantworten, dass Nia Jax verteidigen konnte. Und wie das geschehen ist, kann ich euch erzählen, beziehungsweise Flo weiß es ja. Nico, dir kann ich es erzählen, falls du noch kein Review durchgelesen hast. Es war so, dass es einen Ref-Bump gab und Bayley hat dann ihren Finisher, den Roseplant, durchgeführt. Gab natürlich keinen Count. Dann kam Tiffany Stratton heraus. Hat Bayley mit dem Money in the Bank-Koffer geschlagen, hat wieder so gehadert, ob sie jetzt eincasht oder nicht. Dann hat Nia Jax das Ganze bemerkt. Und dann haben die ein bisschen gestritten, die ist das Ananas. Und Bayley hat versucht, das Ganze auszunutzen. Aber Nia Jax konnte sich dann zurückkämpfen und damit den Annihilator gewinnen. Das heißt, wir haben immer noch Miss Money in the Bank und wir haben immer noch die WWE Women's Champion Nia Jax. Flo, ich weiß, du bist ein riesen Nia Jax-Fan. Was hast du von dem Match gehalten?
Also erstmal zu dem Spot des Matches, der so grandios aussah. Der Hurricane Runner von Nia Jax gegen Bayley. Hast du den gesehen?
Nee. Ich habe die ersten Minuten bis zum Finish vorgespult, weil ich mir Nia Jax Matches nicht gerne angucke. Das ist für mich.
Das sah genauso gut aus wie Batista. Weißt du, wo er auf den Rücken fliegt?
Ah, nice. Sehr schön.
Nia Jax macht einen Hurricane Runner vom Top Rope gegen Bayley.
Vom Top Rope?
Ja, also. Wie denn? Oder. Genau, Nia Jax stand auf dem Top Rope und Bayley auf dem zweiten Seil.
Ja.
Und Nia Jax hat dann einen Hurricane Runner gemacht.
Wie soll das denn gehen?
Ja, die hat einen Hurricane Runner probiert. Und gegen Bayley. Aber sie hat ihre Beine nicht um Bayleys Kopf bekommen. Und Bayley ist dann einfach runtergeflogen.
Okay, das muss ich mir definitiv mal angucken, weil ich kann es mir gerade irgendwie...
Wenn jetzt einfach weiter gesellt, obwohl Nia Jax das Null hinbekommen hat.
Gut, das muss ich mir nochmal angucken, weil das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
Das war richtig geil. Richtig schlecht einfach. Ja. Na gut.
Im Endeffekt ist es, wie wir dachten, dass es ausgehen würde. Und Nico, du darfst mir einmal sagen, was das vielleicht für die Zukunft bedeutet, dass Nia Jax immer noch Champion ist und Tiffany Stratton
immer
noch...
Das, was wir die ganze Zeit sagen, dass Tiffany Stratton ihr den Titel abnehmen wird, früher oder später.
Was man noch dazu sagen muss, es gab einen Referee-Win, eine Schiedsrichterin.
Ein Referee-Win?
Ja.
Was ist denn ein Schiedsrichter-Sieg?
Referee ist Englisch und im Englischen gibt es kein männlich und weiblich.
Ach, Referee-Rin hast ich. Was auch immer das für ein Wort sein soll. Entweder
Schiedsrichterin oder Ringrichterin oder sag einfach Ref.
Die gute Referee-Rin.
Okay, gut. Auf jeden Fall, die war richtig gut. Die hat das richtig gut geschauspielert. Tiffany Stratton kam rein. Und Tiffany Stratton hat ihr den Money in the Bank Koffer in die Hand gedrückt. Und dann hat die so gesucht, so, ich weiß nicht, was die gemacht hat. Auf jeden Fall hat die dann in der Hand, die Ringrichterin, und wollte dann den Koffer zurück zu Tiffany Stratton geben, weil die sich noch nicht so ganz sicher war. Und in dem Moment setzt sich Nia Jax auf und guckt die beiden an und dann so, Okay, wolltet ihr jetzt eincashen oder nicht?
Ja, weil Nia Jax hat den Undertaker gemacht.
Ja, Nia Jax hat den Undertaker gemacht.
Der Deadman war wieder alive und die Ringrichterin war übrigens Jessica Carr, falls du dich das fragst, Florian.
Ja,
das Ende war fein, alles gut, wie erwartet. So, wir kommen zum Match Nummer 3 und das muss ich sagen, boah, das hat mich enttäuscht. 12 Minuten 50 haben Damian Priest und Finn Balor bekommen. Es war ein solides, gutes Match. Die beiden haben eine super Chemie. Ich glaube, das kann man sofort erkennen. Das ist eigentlich immer geil, wenn technische Wrestler mit Powerhouses zusammen im Ring stehen. Das passt eigentlich immer und bei den beiden sowieso. Aber ich muss sagen, es hat mich enttäuscht. Nicht nur, weil es den falschen Sieger hatte, meiner Meinung nach, sondern auch, weil es einfach nicht das abgeliefert hat, beziehungsweise abliefern konnte, in der Zeit, die sie bekommen haben, in 12 Minuten 50. Und am Ende, obwohl Judgment Day eingegriffen hat, mit Kalito, mit JD McDonagh, konnte sich Damian Priest durchsetzen gegen Finn Balor. Und damit ist Finn Balor wiederum geschwächt. Ich meine, du hast schon deine Gruppierung, die für dich eingreift und verlierst am Ende trotzdem, weil der andere halt einfach besser und stärker ist. Wie willst du denn Judgment Day jetzt noch legitimisieren, wenn sie so Matches verlieren, wenn Finn Balor so Matches verliert?
Verstehe ich auch nicht.
Yes, ich sehe es ganz genauso, ich verstehe es auch nicht. Ich hätte Finn Balor gewinnen lassen.
Das Match
war. Ich habe das Match nicht gesehen, ich kann nicht beurteilen, ob man es vielleicht gut dargestellt hat, aber ich hätte Finn Balor unfair gewinnen lassen. Vielleicht hat man einen anderen Plan. Wahrscheinlich hat man einen anderen Plan, aber der Plan scheint nicht WrestleMania zu sein.
Das Match war richtig langweilig. Und deswegen auch die Bewertung.
Ich fand es.
Das war einfach 0815 Raw-Match.
Ich dachte auch, es ist ein Raw-Match, aber es war ein gutes, also ein solides, gutes Match auf jeden Fall. Aber wenn du, ich finde es okay, wenn man Damian Priest dominieren lässt, das ist kein Problem, weil Damian Priest ist gerade sozusagen stärker dargestellt als Finn Balor. Aber du kannst nicht jemanden gewinnen lassen, um den anderen so zu begraben, so, das.
Vielleicht will man auch nochmal Damian Priest gegen Gunther bringen bei der Survivor Series. Und deswegen will man ihn nicht verlieren lassen.
Ja, es ist okay, Damian Priest stark darzustellen, aber du kannst ihn trotzdem darstellen, auch wenn er den Sieg am Ende nicht holt. Weil das lässt jetzt lässt du Judgment Day so darstellen, wie Finn Balor und seine zwei Handlanger, die Deppen, die eh nichts auf die Reihe bekommen, dann den einen Typen, der niemand mag, dann seine neue Gefährtin und dann, was wir gleich noch zu sprechen bekommen, noch eine neue Person. So, das ist irgendwie immer was mir fehlt irgendwie die Substanz eines Leaders, auch wenn Judgment der kein Leader hat, aber die müssen doch so dargestellt werden, als wären sie eine Bedrohung, als wären sie eine Macht und nicht einfach diese Feiglinge, die dann am Ende sogar verlieren. So, das ist.
Ja, ist so. Das ist das große Problem. Der Gute ist am Ende nur so gut, wenn die Bösen zu böse sind. Also, der Gute kann nur gut sein, wenn der Böse auch wirklich böse ist und wirklich bedrohlich ist. So,
Poesie mit Florian.
Ja, gern geschehen.
Nee.
Nee. Ja, passt.
Ja, ich weiß nicht, was ich noch zu dem Match sagen soll. Keine Ahnung. Das hat mich schon enttäuscht. Das ist absolut falscher Gewinner. Falscher Sieger.
Machen wir weiter, ja.
Machen wir weiter. Und zwar ging es so weiter, dass ein paar Matches zu Monday Night Raw angekündigt wurden. Die können wir ja kurz besprechen, weil Raw ist ja schon vorbei, wenn ihr das möchtet. Und zwar wurde das IC Championship Match zwischen Jey Uso und Xavier Woods angeteased. Dies hat Jey Uso in dem. Ich hoffe, ihr habt Raw geguckt, ne?
Ja, ich hab's gesehen.
Ich hab's auch nicht gesehen. Ich war komplett durchgetaktet seit Donnerstag letzte Woche.
Darf ich die spoilern?
Ich habe schon die Ergebnisse schon gesehen.
Okay, alles klar. Ja, Jey Uso konnte das in einem ziemlich schnellen Match gewinnen. Xavier Woods hat am Ende den Handschlag verweigert. Das deutet immer mehr auf seinen Heel-Turn hin. Sheamus konnte Pete Dunne besiegen in einem good old-fashioned Donnybrook-Fight. Und im World Heavyweight Championship Match konnte Gunther seinen Titel gegen Sami Zayn verteidigen.
Verstehe ich gar nicht, dass, was man da jetzt gebuckt hat.
Mit Sami Zayn?
Ja, wieso teast man das so lange an, um es dann bei Raw zu bringen?
Ich denke, da gab es eine Planänderung oder man wusste nicht genau, ob man diesen Crown Jewel Champion da macht. Und dafür hat man dann Sami Zayn in der Hinterhand gehabt, notfalls gegen Gunther zu stellen. Und wenn das dann halt nicht passiert, dann halt bei Raw.
Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall hat Gunther seinen Titel verteidigt. Ja, ist am Ende so. Mal schauen, wie es da in Sachen Sami Zayn weitergeht. Und,
oder der Crown Jewel Champion, der wurde nur gemacht, um The Rock oder für The Rock. Kann ich mir auch vorstellen. The Rock hat zugesagt.
Wieso
denn? Und dann bei Crown Jewel, da tritt dann The Rock auf und versaut Cody Rhodes das Match. Aber das kann er nur machen, wenn es diesen Crown Jewel Champion gibt. Und dadurch gab es das Match von Sami Zayn bei Raw.
Was hat denn The Rock damit zu tun?
Ja, das ist der Champion gegen Champion. Cody Rhodes das Match kostet. Und Cody Rhodes braucht ein Match, das The Rock ihm kosten kann bei Crown Jewel.
Genau.
Ah, okay. Ich dachte, dass The Rock Crown Jewel Champion wird.
Ja, das wäre wild.
Nee, das meine ich nicht.
Und
das,
passend, was Nico gesagt hat. Und passend dazu setzte sich die Show namens Bad Blood fort, in den Triple H rauskam, hat natürlich das gute Crown Jewel angekündigt, mit einem riesen Jubelsturm der Zuschauer. Nein, es wurde natürlich ausgebuht und gab kaum Reaktion dazu. Hat dann die Crown Jewel Championship enthüllt. Ich dachte mir, vielleicht wird es Zeit für die Midcard Women's Championship. Aber war dann natürlich so ein... Digga, was ist das?
Das wird jetzt wohl jährlich verteidigt.
Weiß ich nicht.
Oder nicht verteidigt, sondern einfach nur gekrönt. Das ist wie King of the Ring, nur halt World Champion gegen World Champion.
Ja, auf jeden Fall, wer diesen Championship designt hat, keine Ahnung, ist ja auch egal. Gunther kam daraufhin raus und er hat gesagt, jo, ich werde Sami Zayn sowieso besiegen, der gehört eh nicht im Main Event, keine Ahnung was. Dann hat er noch sein Kindheitsidol Bill Goldberg ziemlich gedisst und beleidigt, also es war doch nicht sein Kindheitsheld, nachdem er das Bret Hart offenbart hatte. Der kam raus, dies, das, Ananas, war jetzt nichts Wildes.
Hey, das war richtig geil, ich habe mich richtig kaputt gelacht.
Du meinst, dass Gunther Goldberg als One-Trick-Pony bezeichnet hat?
Ja, und dass er gesagt hat, ja, ich habe 3 Minuten für dich.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, ich benötige 3 Minuten, um dich abzufertigen.
Nein, er hat gesagt, come on, ich habe 3 Minuten für dich.
Ja, er wird ihn in 3 Minuten abfertigen.
Ja, genau.
Nicht, bei nicht ich habe 3 Minuten für dich, danach habe ich einen anderen Termin, das war nicht gemeint.
Ja, weil Goldberg immer nur 3 Minuten Wrestling-Matches macht, deswegen...
Ja, das habe ich verstanden, aber er wird ihn halt auch abfertigen in den 3 Minuten, darum ging's.
Ja.
Gut, wir kommen zu Match Nummer 4.
Warte mal.
Da ging's um die...
Interessante Stilmittel noch bei Raw, damit Nico auch Bescheid weiß. Gunther hatte eine Powerbomb gemacht und Sami Zayn ist bei 1 ausgekickt und Sami Zayn war dann so richtig on fire, dieses klassische Stilmittel, was normalerweise bei AW oder
New Japan gibt. Das Comeback. Das Face-Comeback.
Du meinst dieses, Hulk Hogan.
Naja, also Gunther macht einen Finisher und Sami Zayn kickt bei 1 aus. Gunther ist total in Schock und Sami Zayn ist total on fire. Aber dann gibt's einen Sleeper Hold und dann war's das.
Okay. Gut, wir kommen zum Match Nummer 4. Und da ging es um die Women's World Championship. Dominic Mysterio hing in einem Shark Cage und durfte sich ansehen, wie Rhea Ripley gegen Liv Morgan antrat. Rhea Ripley wollte sich ihren Titel zurückholen. Und das hat sie am Ende auch fast geschafft. Aber nur fast. Denn, ja, wie soll ich sagen? Judgment Day hat sich vergrößert, Fragezeichen. Denn eine Person ist zurückgekehrt. Und das war vielleicht schon gerüchtet worden. Das ist Raquel Rodriguez, die ehemalige Tag Team Partnerin von Liv Morgan. Hat am Ende für sie eingegriffen, so dass Rhea Ripley durch die DQ gewann, also hat Rhea Ripley attackiert. Ja, und am Ende konnte Liv Morgan sich sozusagen ihren Titel erschleichend verteidigen, so ausgedrückt. Und sie ist immer noch Champion. Raquel Rodriguez jetzt an ihrer Seite mit Dominic Mysterio. Ein Spot gab's, und zwar, dass Dominic Mysterio geschafft hat, den Shark Cage zu öffnen. Und dann so unfähig war, oder durch seine Klaustrophobie und Höhenangst, was auch immer diese Kombination da war, ist er dann irgendwie aus dem Cage gefallen. Und dann hing er da so wie ein Haufen Elend herunter.
Den
und
Viata hat Triple H gesagt. Triple H hat auf der Pressekonferenz gesagt, Dominic Mysterio war ein Pinata.
Und Rhea Ripley hat dann wirklich auch diese Pinata ausgekostet, hat seinen Candlestick geschnappt und batz, schön auf Dominic Mysterio draufgehauen. Ja, aber am Ende war es egal, denn Liv Morgan ist weiter unsere Women's World Champion ist. Und da ist auch gut so. Das passt. Machen wir weiter.
Ja. Es ist auf jeden Fall gut, dass Judgment Day zumindest mal zwei Frauen hat, weil mich nervt es Stables, wo es gefühlt nur Typen gibt und eine Frau. Das macht also für mich gar Stable. Keinen Sinn.
Also weil, jedes Stable.
Ja, gefühlt jedes Stable. Aber gut, dass es jetzt mal zwei Frauen in einem Stable gibt, so dass es auch mal irgendwie Tag Team Matches oder sowas geben kann. Keine Ahnung.
Ja. Wir kommen zum Main Event. Und da traten an Cody Rhodes und Roman Reigns, die im Vorfeld sich darauf geeinigt hatten, füreinander da zu sein, den Rücken des anderen zu halten und zu haben. Und sie trafen auf die Bloodline, bestehend aus Jacob Fatu und Solo Sikoa. Und in einem Match, das 25 Minuten 49 Sekunden ging, haben wir ein Match gesehen, das mir gut gefallen hat. Also, ich brauche nicht diese Matches, die total schnell, total viel Moves, schnell sind, total viel Moves in sich birgen. Ich mag aber diese Matches, die einfach nur entertaining sind, wo die Crowd drin ist, wo das Charisma der Menschen, der Wrestler ausgespielt wird. Und das hat es dieses Match gegeben, weil du hast vier Main Eventer drin, Roman Reigns wieder da, sein erstes Match seit WrestleMania im Übrigen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und es kam am Ende so, dass die Bloodline eingriff, also Tama Tonga und Tangaloa. Aber das waren nicht die einzigen, die eingegriffen haben, denn es tauchte eine mysteriöse Gestalt auf, in einem Hoodie, wie wir es kennen, von ihm, unserem Jimmy Uso. Der hat erstmal Tama Tonga und Tangaloa einen schönen Superkick verpasst. Und Roman Reigns nutzte das Ganze und die Ablenkung, dass er Solo Sikoa gespeert hat und den Sieg ergattern konnte. Jimmy Uso ist zurück, hat Roman Reigns nochmal umarmt. Roman Reigns war sehr dankbar. Cody Rhodes und Roman Reigns feierten zusammen im Ring, bis eine Musik ertönte und das war The Rock. Und The Rock dachte sich, yo, ich will am Ende der Show stehen. Ich mach das. Ich bin der Final Boss. Stand dafür eine Minute und ging dann wieder in den Backstage-Bereich. Damit war die Show vorbei.
Du hast doch noch was vergessen. Hm? Du hast noch was vergessen, aber erzähl es mal weiter.
Nee, ich sag ja, es war, die Show war fast.
Now we're kind of beautiful.
Was habe ich vergessen, Flo?
Du hast vergessen, dass nach dem Match war Cody Rhodes allein im Ring und Jimmy Uso und Roman Reigns haben schon den Ring verlassen Und die Bloodline hat nochmal auf Cody Rhodes eingeprügelt.
Du hast recht.
Und dann haben die sich nochmal umgeblickt und Jimmy Uso hat gesagt, ja komm, wir helfen ihm. Und Roman Reigns so, nee, wir helfen ihm nicht. Und dann hat Jimmy Uso tatsächlich den Tribal Chief überredet, dass sie Cody Rhodes helfen und den safe machen.
War das noch in der Show?
Ja, das war vor The Rock.
Du hast recht, das hatte ich vergessen. Und das war noch bevor The Rock rauskam. Genau. The Rock ist zurück, oder auch nicht. Das war dieser Teaser, die Anspielung gegen Cody Rhodes.
Ja, sag erstmal. Wir haben ja noch was nach der Show passiert ist.
Genau. Und die obligatorische Pressekonferenz wurde angekündigt. Und Triple H hat das so anklingen lassen, ja, Cody Rhodes kann gerade irgendwie nicht. Und das ist wohl einer der krassesten Marketing-Moves, die WWE gebracht hat. Sie lassen... Ja,
kreativ.
Also ja, auf jeden Fall einer der kreativsten.
Ich würde sagen, einer der kreativsten, nicht krassesten.
Okay, einer der kreativsten. Und zwar wird im Internet geht ein Video viral, wie im Backstage-Bereich bei den Trucks Kevin Owens und Cody Rhodes aneinander geraten und Kevin Owens Cody Rhodes eine richtig hart aufs Maul gibt, ihm richtig verkloppt und dass du einen Heel-Turn durchziehst off-camera, das ist ja mal richtig wild.
Ja, aber so off-camera, dass es halt überall im Internet erscheint, weil es halt so gemacht ist, dass halt jeder da drauf gucken kann.
Ich habe sogar zwei Engels gesehen. Ein Engel von oben und ein Engel von der Seite. Also neben den Truck.
Ja. Richtig geil.
Also haben natürlich mehrere gefilmt, aber ein Video, das von oben, das ging halt viral.
So, ich würde sagen, da ist natürlich jetzt sehr, sehr viel passiert ist. Wir machen jetzt mal alle, jeder hat eine Minute Zeit zu erzählen, was er glaubt, was passiert mit Cody Rhodes und seinem Titel in der nächsten Zeit bezüglich auf Kevin Owens, The Rock und Roman Reigns.
Nico, du darfst beginnen. Du hast die Ehre.
Ich beginne. Tipp, Survivor Series gibt es ein Wargames-Match. Ich bleibe weiterhin dabei. Es ist alte gegen neue Bloodline. Ich denke, dass die SmackDown All-Stars gegen die neue Bloodline, wie wir es vermutet hatten mal, dass es auch kommen könnte, jetzt nicht passiert mit dem Kevin Owens Heel Turn. Ich denke, dass Kevin Owens beim Royal Rumble gegen Cody Rhodes kämpft.
Klassiker.
Klassiker für Kevin Owens. Und ich denke, dass Cody Rhodes den Titel verteidigen wird. Man könnte ihn natürlich abnehmen mit The Rock als Eingreifenden. Ich glaube es aber nicht. Ich denke, dass man... ich habe inzwischen das Gefühl, da Solo Sikoa von Roman Reigns besiegt wurde, dass es bei WrestleMania ein Triple Threat Match gibt. Roman Reigns gegen The Rock gegen Cody Rhodes.
Da Solo Sikoa nicht die Reaktion sieht, meinst du?
Nee. Solo Sikoa Roman Reigns besiegt, jetzt bei Bad Blood, dann hätte ich das als WrestleMania-Match gesehen. Es ist aber andersrum gewesen. Ich denke nicht, dass Roman Reigns noch ein Interesse daran hat, Solo Sikoa zu besiegen. Ich denke, dass man die Fehde mit der neuen Bloodline relativ schnell beenden wird. Ich denke, dass es in eine andere Richtung geht für Solo Sikoa und ich denke, dass man ein Triple Threat Match bei WrestleMania hat. Jetzt ihr.
Worauf ich jetzt gespannt bin, ist, also erstmal gar keine unrealistische Idee, dass man sagt, Triple Threat Match bei WrestleMania. Hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich bin jetzt aber erstmal gespannt, was man mit Kevin Owens und Randy Orton macht. Ob die immer noch im Tag Team auftreten, weil das...
Ich denke, man trennt die beiden einfach und ich denke, dass Randy Orton für den SummerSlam nächstes Jahr aufgespart wird.
Als Contender.
Für Cody Rhodes, ja.
Ja.
Was ich auch gut finde. Ich finde, man sollte Randy Orton nicht verschwenden als Contender, solange man Randy Orton nicht realistisch den Titel geben kann.
Ich habe eine andere Idee in Bezug auf WrestleMania. Also ich stimme Nico bis zu WrestleMania zu. Und dann macht man an Nacht 1 macht man Cody Rhodes gegen The Rock um den Titel. Und an Nacht 2 trifft der Gewinner auf Roman Reigns.
Andersrum. The Rock wird Nacht 2 Main Event.
Das wäre aber viel geiler, weil so weißt du nicht. So wäre es viel geiler, weil erstens hast du auf jeden Fall The Rock gegen Cody Rhodes, was du ein Jahr lang aufbaust. Und zweitens, weißt du nicht, trifft jetzt The Rock gegen Roman Reigns an. Und das wäre auch nochmal krass.
Das kann man machen, ja.
Und man könnte die Trilogie machen.
Trilogie,
zwischen nicht
Trilogie.
Cody Rhodes und Roman Reigns.
Ich bin eher beim Triple Threat.
Und ein Triple Threat, finde ich, hat nicht so eine Wirkung wie ein 1 gegen 1.
Ja, das stimmt, aber man kann halt The Rock ein bisschen schützen von der Kondition her.
Das stimmt.
Irgendwie sehe ich nicht, dass Kevin Owens jetzt wirklich hier geturnt ist. Er ist gegen Cody Rhodes geturnt. Also ja.
Was ist denn das sonst? Also
ja, warte. Er ist gegen ihn geturnt. Ist okay. Aber ich sehe jetzt nicht, wieso Kevin Owens jetzt nur, weil er gegen Cody Rhodes geturnt ist, jetzt plötzlich hier geturnt ist, wie es standardmäßig der Fall wäre.
Weil, was ist denn das sonst? Hier ist jemand, der vom Publikum ausgebuht wird.
Ja, aber...
Ich glaube nicht. Also ich stimme Daniel zu. Das wird ein langsamer Heel-Turn weiterhin werden. Also er wird sich immer noch so face-mäßig ein bisschen verhalten.
Das ist
wie und langsam McIntyre. Richtung den Royal Rumble hin wird er immer mehr zum Heel und dann beim Royal Rumble wird er oder
überinterpretiert ist. Royal Rumble.
Möglicherweise tun wir das. Aber ich sehe es irgendwie nicht, dass Kevin Owens sich jetzt plötzlich komplett gegen Cody Rhodes stellt.
Was ist denn das sonst? Also wenn ich jemand verprügle...
Ja, aber...
Auf einem Parkplatz. Sorry, nee, also das ist ein Heel-Turn. Eindeutig. Das ist ein Heel-Turn. Ich denke, dass man mit Kevin Owens jetzt nicht gleich dahin geht und das Publikum beleidigt, das nicht.
Das meine ich.
Aber er wird klar als Heel auftreten. Also als jemand, der also vielleicht auch als ein Heel, der zu Recht frustriert ist, das kann ja alles sein. Und man wird ihn glaubwürdig aufbauen bis zum Royal Rumble und dann wird Cody Rhodes ihn besiegen.
Also
typisches
Kevin Owens, ja.
Ja.
Was meint ihr, was passiert mit Randy Orton und Kevin Owens, die Connection? Wird Randy Orton auch Heel-Turn?
Nein.
Oder gibt's bei der Survivor Series Cody Rhodes, nicht Cody Rhodes, Randy Orton gegen Kevin Owens?
Nein. Also Nico hatte schon gesagt, du ziehst die beiden einfach auseinander.
Das ist ein WrestleMania-Match-Flo. Kevin Owens gegen Randy Orton bringst du nicht bei der Survivor Series mit einem Monat Aufbau.
Besonders Randy Orton ist gerade in dieser Phase seiner Karriere, wo der Eno gefeiert würde. Und Randy Orton hat ja jetzt gar keinen Grund, viel zu turnen. Nur weil Kevin Owens jetzt geturnt ist, heißt nicht, dass Randy Orton mitgehen muss. Kann sein, dass die beiden einfach auseinanderziehst, dass die beiden trennst.
Also entweder macht man das zu WrestleMania, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man Kevin Owens mal wieder Richtung Mid-Card-Title bucht. Für Kevin Owens wird man schon eine Verwendung finden, der kann alles.
Das stimmt.
Außer beim Royal Rumble Titelgewinn.
Ja, genau, richtig.
Aber
richtig.
Er kann beim Royal Rumble Titelmatches haben, das kann er gut. Ja,
das war der Royal Rumble 2016, ne? Da hatte der doch ein, was war das? Ein False Count Anywhere Match gegen Dean Ambrose oder so, ne? Und dann war die bei dem Rumble, ich glaube, auf Nummer 19 und 20 oder so. Und Sami Zayn kam danach noch raus, da ist er redebütiert sozusagen. Das war richtig nice. Kevin Owens hat übel geil gesellt bei dem Event und geht dann und läuft dann humpelnd zur Rampe, um ins Match zu gehen. Richtig geil.
Geil, ja.
Ja. So. Gut. Wir sind durch mit Bad Blood und am Ende haben wir natürlich unser obligatorisches Wrestling-Quiz.
Dann, wie fandest du eigentlich die Show? Also, du hast jetzt keinen Rückblick.
Gib eine Zahl.
7.
Ich gebe 6, weil Matchstruktur finde ich nicht gut, fand ich nicht gut.
Sonst hätte jetzt komme ich wieder mit Struktur um die Ecke.
Sonst hätte ich 7 von 10 gegeben.
Bist du auch der Meinung, wenn unser Podcast mehr Struktur hätte, wäre er auch besser?
Nee, es liegt ja nicht daran, dass wir Struktur haben oder nicht. Es liegt bei der Matchcard an der falschen Struktur.
Okay, gut. Okay, gehen wir zum Wrestling-Quiz. Ich habe mal wieder so halb was vorbereitet. Aber ich hatte mal tolle Ideen. Und damit bin ich erst mal bei der Recherche auf etwas gestoßen, was es nichts damit zu tun hat mit dem Wrestling-Quiz. Mir ist aber aufgefallen, dass von den deutschen WWE-Kommentatoren, wir haben ja 4 geniale Kommentatoren mit Manu Thiele, Valandi Zanti, Sebastian Hackl und Holger Böschen, nur 2 ein Cage-Match-Profil haben. Ich denke mal, dass die beiden anderen es haben löschen lassen. Zumindest bei Valandi Zanti bin ich mir relativ sicher, dass es so war. Und die haben ganz unterschiedliche Bewertungen. Während Sebastian Hackl eine 7,33 hat, hat ein Holger Böschen nur eine 2,00 bei Cage Match als Bewertung. Oh. Anscheinend hat Holger Böschen einen nicht so guten Ruf. Ich finde Holger Böschen ehrlich gesagt gut. Und ich muss auch sagen, dass die Kommentare leicht schwierig sind. Also sind jetzt nicht abwertend, aber man liest so Kommentare wie: Ich stimme den anderen voll und ganz zu. Schäfer und Zapf sind schon wirklich eine glatte 6. Der gute Mann, also Holger Böschen, würde von mir eine glatte 7 bekommen.
Oh. So.
Ja, gut.
Weil er Heel ist oder weil er lange Haare hat?
Ja, ich glaube, das sind auch ganz viele Kommentare von 2007 und 2009. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Holger Böschen als der Heel-Kommentator dann manchmal dazu Unrecht gehasst wird und Sebastian Hackl gefeiert wird. Gut, das wollte ich nur einmal erwähnen. Das fand ich sehr interessant. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal gestellt haben. Ich frage sie einfach nochmal, wenn sie nicht schon gestellt wurde. Wie viele Hell in a Cell Matches gab es insgesamt in der WWE-Geschichte?
Ich habe das erst nachgeschaut.
Ich habe es auch erst nachgeschaut. Ich habe letzte Woche die Frage dazu gestellt, was das ich längste vergessen. War.
Wie viel waren es denn?
Ich glaube 37.
Nee, ja, ich hätte jetzt 35 gesagt.
Dann wurde die Frage nicht gestellt, das sind 52.
Uff. Hm?
52, damit hat Flo den ersten Punkt.
Oh, stark.
Also entweder erinnert ihr euch schlecht oder ihr erinnert euch schlecht. 1-0 für Flo.
Sowohl als auch.
So, ich würde gern wissen, was, also es ist jetzt, ihr müsst reinrufen, denn das geht schnell. Nee, das haben wir auch schon mal gefragt, da bin ich mir sicher. Ich frage was anderes. Ich möchte von euch alle Teilnehmer wissen, die jemals ein Hell in a Cell Match gewrestelt haben, das bei Cage Match eine 9 oder besser Wertung hat. Das sind insgesamt 8 Singles Matches.
CM Punk.
CM Punk, ein Punkt, damit 2-0.
Der Undertaker
ist auch dabei, damit 2-1.
Shawn Michaels
ist auch dabei, 3-1.
Triple H
ist auch dabei, 3-2.
Edge.
Scheiße.
Stimmt, 4-2.
Seth Rollins.
Ja. 4-3.
Cody Rhodes.
Stimmt, 5-3.
Boah, jetzt gibt's noch einen, ne?
Nee, es gibt noch mehr.
Ah nee, 8 Matches hast du gesagt, so.
Wie viel hattet ihr? Es steht
5 zu 3.
5 zu 3. Es sind schon 7 Wrestler. Ich guck nochmal kurz, wer es war.
Ich habe noch einen. Da bin ich mir sicher.
Moment. Ja, sag.
Ich bin dran.
Ja, sag.
Ja, ich muss überlegen. Aber ich bin dran.
Ach so, ja.
Ich sag Mankind oder Mick Foley.
Scheiße, das ja, war meiner.
Richtig.
Scheiße, Mankind war's. Das war meiner. Fuck it.
Ich glaube, ihr habt was ganz Offensichtliches vergessen.
Okay.
Wenn ich jetzt nicht total blöd bin.
Nee, bist du nicht. Ich will den gleich.
Ich muss aber kurz zählen, weil ich bin gerade irritiert, dass ihr das nicht gesagt habt.
Ich sag den gleich.
Okay. Und ganz offensichtlichen. Das ist jetzt wild. Ich tippe mal.
Wie steht's jetzt? Es steht
5-4.
5-4. Und Flotte vorher einen Punkt. Das sind 8 Wrestler, die ihr genannt habt. Und dann ist der nicht dabei. Das ist richtig. Es fehlen noch 2.
Es fehlen noch 2, okay.
Übrigens, ich habe Mankind und Cactus Jack als Einzel gezählt. Das war. Ich zähle das jetzt nicht doppelt. Also, ihr müsst da jetzt nicht mehr was sagen.
Ehrlicherweise, ich komme gerade nicht drauf. Ich gebe weiter.
Kane.
Nein. Wenn ihr es nicht wisst, löse ich auf.
Ja, lass uns beide noch einen Guess haben und dann.
Ich zähle von 10 runter. 10. Ihr könnt einfach reinrufen. 9. 8. 7. 6. 5.
Randy Orton.
4. Nein. 3.
Big Boss Man oder so.
2.
Nein. Das war einer von den schlechten Matches.
1.
Das war einer von den ganz schlechten Matches, ne? Gegen Undertaker.
Was ihr vergessen habt, ist Drew McIntyre.
Ach, jetzt? Oh mein Gott.
Oh mein Gott, sind wir dumm.
Ach, ihr habt doch CM Punk gesagt. Gegen wen hat CM Punk denn sonst gewrestelt?
Undertaker, keine Ahnung.
Nee, das war nee,
der nicht. Der hatte sonst nur gegen John Cena und Alberto Del Rio.
Nein, ach, er hatte Gott. Zweimal gegen Ryback und einmal gegen Undertaker.
Wow, gegen Ryback. Das ist auf jeden Fall das 9-Punkte-Match gewesen.
Gegen Undertaker, hallo.
Hä, wo war der da, Hell in a Cell?
Der war nämlich Undertaker, Hell in a Cell.
Das war WrestleMania 29, ein einfaches Match.
Nein, er hatte bei Hell in a Cell, hatte er noch mal ein Hell in a Cell Match. 2009 müsste das gewesen sein.
Ja, hast du recht. Das ist aber 4,8 Punkte.
Okay, never mind. Egal.
Er hatte auch mal ein Hell in a Cell Match gegen Paul Heyman und Ryback.
Ah. Ja, genau. 2013 war es gegen, nee, 2012 nur gegen Ryback und 2013 gegen Paul Heyman und Ryback.
So. Okay, und wer war der andere?
So, und ihr habt noch Batista vergessen.
Ja.
Okay. Genau. Batista. Es waren im Endeffekt Shawn Michaels gegen Undertaker, CM Punk gegen Drew McIntyre, Mankind gegen Undertaker, Cactus Jack gegen Triple H, Undertaker gegen Triple H, Batista gegen Triple H, Edge gegen Undertaker und Cody Rhodes gegen Seth Rollins.
Undertaker.
Und Triple H ganz viel, genau.
Als ich mir die Liste vor ein paar Tagen angeschaut habe, ich glaube sogar gestern, da habe ich das Match gesehen, Bobby Lashley gegen Xavier Woods bei War 2021 in einem Hell in a Cell Match. Und da stand irgendwie als Kommentar, vielleicht oder hoffentlich kriegt Xavier Woods seinen Singles-Durchbruch. Irgendwie sowas.
Ja.
Ja. Nicht Müll, so gut gealtert.
Im Thunderdome.
So, es steht 5 zu 4.
So, ich habe ein letztes Quiz und das wird auch wieder abwechselnd ausgetragen. Ihr habt aber diesmal nur... Nee, wir machen das anders. Das Quiz ist nämlich relativ schwierig.
Das ist gut.
Ja, es gibt ja Hell in a Cell Matches, die mit mehreren Personen ausgetragen wurden.
Mhm.
Das, okay. Wer eine Frage richtig beantwortet, bekommt 2 Punkte. wer zuerst zwei richtig haben sollte, was ich nicht glaube, dass jemand zwei Matches richtig sagen kann, bekommt den Sieg des ganzen Spiels, des ganzen Quizzes heute. Die beiden Matches, die wir bereits genannt haben, sind ausgeschlossen. Also Del Rio, CM Punk, John Cena ist ausgeschlossen als Antwort und CM Punk gegen Paul Heyman und Ryback ist ausgeschlossen.
Ach,
wir haben aber noch, ich meine, fünf andere Matches, die ihr nennen könnt.
Darf ich beginnen?
Wenn Daniel nichts hat, darfst du beginnen.
Nee, mach mal.
Jay und Jimmy Uso gegen Xavier Woods und Big E.
Das ist richtig.
Was?
Yes.
Wieso hatten die ein Hell in a Cell Match?
Das war richtig geil, die Fehde.
Ja, die war geil. Das ist auch das einzige Match, das von diesen Multiman-Matches noch hier ist, ich auch geguckt habe, tatsächlich.
Ich habe auch noch ein anderes geguckt. Nur, ich weiß nicht, ob ich alle Teilnehmer zusammenbekomme.
Welches?
Daniel, weißt du irgendwas?
Mir fällt gar nichts ein.
Das war, ich weiß nicht, ob das offiziell Hell in a Cell war, aber das war Armageddon, das heißt 6 Singles-Teilnehmer mit Kurt Angle, Mankind, ich glaube Triple H war dabei, der Undertaker, dann wer waren da noch dabei? Das war so ein ganz komisches Match. Da wurde, glaube ich, auch Mankind.
Es ist aber schon falsch.
Ja, keine Ahnung.
Also der wurde auf dem richtigen Weg, aber es ist falsch.
Der wurde auf jeden Fall vom Käfig auf so ein Heu oder auf so ein Strohballen geschmissen. Oder auf so einem LKW war so ganz viel Stroh und da wurde er draufgeschmissen vom Käfig.
Also es gibt da noch zwei Matches, die ich jetzt auch noch kenne. Ich würde mal sagen, Flo hat das Quiz gewonnen. Ich kann dir aber gerne noch Tipps geben, vielleicht kannst du da noch was reißen. Es sind zwei Matches mit dabei, wo jeweils Shawn Michaels und Triple H als Tag-Team gekämpft haben.
Gegen die Brothers of Destruction.
Nein. Nein.
Wäre jetzt auch mein Guess gewesen, ehrlicherweise.
Einmal gibt es ein Match von 2009 gegen Cody Rhodes und Ted DiBiase.
Die haben die ja so weggesquasht. Das ist ja komplett unfair.
Hat eine 6,94 Wertung. Und war tatsächlich im Main Event von Hell in a Cell mit 18 Minuten.
Digga, das ist ja komplett unfair, diese Paarung.
Hat die Ex gewonnen, natürlich.
Ja, ach, Mensch, hätte gedacht.
Und das andere Match ist von 2006, wo Shawn Michaels und Triple H als Tag Team angetreten sind.
Gegen Chris Jericho und Big Show.
Big Show ist richtig.
Oh, und Kane.
Ja. Nein. Oh. Es war ein Handicap-Match gegen Big Show, Shane McMahon und Vince McMahon.
Was?
Was zur Hölle?
Wie soll man denn das wissen?
Das hat sogar 7,44 Sterne, Punkte und 3¼ Sterne hat's.
Was war eigentlich dieses Armageddon-Match? Wer war da alles drin?
Das Armageddon-Match? Kurt Angle, Rikishi, Steve Austin, The Rock, Undertaker und Triple H. Mankind war falsch.
Scheiße. Ach, Rikishi ist runtergeflogen. Stimmt, der ist runtergeflogen vom Käfig.
Genau.
Ja. Daniel, was meinst du, was gibt Dave Meltzer für das Hell in a Cell Match?
Drei Viertel.
Also, ich suche es gerade gerne nochmal heraus, aber meinte auf Twitter so sinngemäß, also einer hat geschrieben, Dave Meltzer gibt bestimmt 4¾, und da meinte er dann, du hast keine Ahnung, was 4¾ sind.
Oh. Also, ja gut, soll Dave Meltzer machen wir so.
Also was. Entweder
im Endeffekt
macht er jetzt deutlich drunter oder deutlich drüber. Ich tippe auf deutlich drüber. Ich tippe, es wird über 5 Sterne.
Das sind WWE-Matches, die... Nee.
Erstens, es war super brutal. Zweitens, es ist ein Ende oder ein Abschluss der Fehde. Und drittens, es war ein gutes Match und eine geile Fehde.
Ja, soll Dave Meltzer machen, was er will. Im Endeffekt sind wir...
Ich denke auch, es wird 5,5 Sterne. Ich habe es nicht gesehen, aber vom Gefühl her bin ich dabei. Ah. Die beiden bestbewertetsten Hell in a Cell Matches von Dave Meltzer sind Shawn Michaels gegen Undertaker und Cody Rhodes gegen Seth Rollins. Beide 5 Sterne.
Und ich fand, das war deutlich besser als Cody Rhodes gegen Seth Rollins.
Cody Rhodes, Seth Rollins war schon ein geniales Match, muss man sagen.
Ich fand, das war besser. Daniel,
ja, ich hab's nicht gesehen, ich kann es nicht sagen, aber auf jeden Fall, das war schon ziemlich gut. Seth Rollins übrigens auch das viertbeste Meltzer-Match, oder das drittbeste, mit 4,75 Sternen gegen Edge.
Ah, stimmt, die hatten ja auch eine Fehde. Mhm.
Seth Rollins macht immer alles sehr persönlich, das muss man schon sagen. Wir werden es sehen. Das war's vom Quiz.
Das war's nicht nur vom Quiz, das war's auch von dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs rege Mitmachen. Und wenn Nico nächstes Mal die Show gucken würde, dann dürftest du natürlich auch wieder mehr reden, weil heute hast du dich ja ziemlich zurückgehalten.
Ja, was soll ich denn sagen? Ich kann dir nichts dazu sagen. Ich bin auch noch auf Arbeit, ich bin ein bisschen müde.
Ist okay. Akzeptieren wir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt es doch gern euren Freundinnen und Freunden mit, eurer Familie, euren Liebsten und empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr gefallen, dass wir auch in Zukunft weiter mit viel Freude diesen Podcast gestalten werden. Und Flo, du darfst dich einmal verabschieden.
Ja, war mir wieder eine Ehre. Das nächste Mal guckt Nico am besten auch, wenn er redet. Dann kann er mehr mitdiskutieren. Das macht mehr Spaß. Und wir hören uns das nächste Mal.
Und Nico, du darfst dich auch einmal gern verabschieden.
Tschüss.
Und hier kommt das Outro. Ciao, ciao.